Ich darf sozusagen einen nächsten Schritt weitermachen, nachdem wir jetzt schon sehr viel über das LDL gehört haben und auch schon ein bisschen über medikamentöse Therapien gehört haben, möchte ich das jetzt weiter ausführen und auf der einen Seite aktuelle, aber auch sozusagen ein bisschen die Zukunftszone beleuchten. Das heißt, wir werden erst natürlich über orale Lipidsenker reden, die sind nach wie vor natürlich der Standard der Therapie. Und dann etwas über diese PCSK9-Hämmer möchte ich Ihnen ein bisschen mehr zeigen und dann eben neue Entwicklungen, die noch nicht am Markt sind. Gut, bevor ich aber jetzt in die einzelnen Medikamente gehe, möchte ich noch einen Punkt machen, nämlich aufmerksam machen, dass es in der Bevölkerung Leute die gibt, die genetisch bedingt ein extrem hohes kardiovaskuläres Risiko von vornherein haben. Also jetzt nicht die Patienten, die jetzt angesprochen wurden mit einem akuten Coronarsyndrom, sondern die aufgrund einer genetischen Mutation hohe LDL-Werte haben. Und ich zeige Ihnen da ein Konzept, das ist die kumulative LDL-Dosis sozusagen. Wir kennen das vom Rauchen, von den Pack-Years, die man einfach zusammenzählt und damit ein kardiovaskuläres Risiko quantifizieren kann, das vom Nikotin kommt. So etwas gibt es vom Cholesterin auch und hier gibt es eben das kumulative LDL-Cholesterin und das ist bei sozusagen der Normalbevölkerung hier, der amerikanischen Normalbevölkerung, hat das eben eine gewisse Steigerung aufgrund der permanenten Exposition der Gefäßwand mit LDL. Aber wenn man eben Patienten hat, die eine homozygote Form dieser familiären Hypercholesterinämie, dieses genetischen Defekts haben, dann steigt das sehr rasch an. So während der mittlere Amerikaner seinen Herzinfarkt um die 60 bekommt, sage ich jetzt mal, dann die homozygoten Patienten schon bereits im Alter von vielleicht 10, 12 Lebensjahren. Diese homozygoten Patienten, da werden wir noch viel von Professor Derfler hören, weil die brauchen ganz spezielle Therapien, auf die ich auch heute nicht weiter eingehen möchte. Wichtig ist, dass diese Erkrankung ist zwar sehr selten, aber es gibt eine sehr große Anzahl von heterozygoten Patienten und diese Patienten brauchen auch eine besondere Behandlung. Ja, das sind die Verteilung dieser Mutationen. Hauptsächlich die meisten haben Mutationen im LDL-Rezeptor. Und ein Grund, warum ich darauf hinweisen will, dass eine heterozygote familiäre Hypercholesterinämie mit einer Prävalenz von ungefähr 1 auf 300 bis 1 auf 500, also gar nicht selten ist, und diese Patienten aber aufgrund der autosomal dominanten Vererbung in der Familie gehäuft vorkommen. Und es gibt jetzt wieder ein Register dafür. Und da würde ich Sie bitten, Leute, die sehr hohe LDL-Werte haben, typischerweise sogar schlank sind, also nicht in das klassische Schema passen, dass Sie die mit einem LDL zum Beispiel von über 250 Milligramm pro Deziliter, manche haben auch weniger, an die Lipidambulanz zuweisen, damit wir hier auch die Verwandten in einem Art Kaskadenscreening ganz bewusst analysieren können. Nun, wenn wir jetzt zu den Lipidsenkern gehen, dann hat sich eine sehr einfache Einteilung gut bewährt. Das eine ist Substanzen, die das LDL-Cholesterin senken und das andere sind Substanzen, die die Triglyceride senken. Und alles, was auf der jeweils anderen Seite passiert, ist klinisch de facto nicht wirklich relevant. Also wenn wir heute über das LDL-Cholesterin reden, dann reden wir natürlich erst über Statine, dann über diese PCSK9-Inhibitoren, das Ezetimib haben wir auch schon kurz gehört und worüber ich nicht reden werde, sind die Gallensäurebinder, weil die wirklich nur ein Nischendasein haben. Wir haben schon diese CTT-Regressionsgerade gesehen, das sind ungefähr 150.000 Patienten inkludiert und diesen starken Zusammenhang zwischen LDL und koronarer Herzkrankheit gesehen. Und das haben Sie auch gesehen, nämlich dass dieser Zusammenhang zwischen Statinen dem LDL-Cholesterin nicht nur, zwischen dem LDL-Cholesterin und der koronaren Herzerkrankung nicht nur auf Statine beruht, sondern eben auch auf dem Ezetimib. Das Ezetimib ist eine Substanz, die jetzt nicht wie die Statine die Cholesterinsynthese in der Leber blockiert und damit die LDL-Rezeptoren hinaufreguliert, sondern das Ezetimib blockiert die Cholesterinabsorption aus dem Darm. Natürlicherweise kann man das mit Ballaststoffen erreichen, aber die sind weit nicht so effektiv wie dieser spezifische Hemmer dieses NPC1L1-Transporters, der dafür notwendig ist. Sie sehen, Sie kriegen hier eine Reduktion des LDL-Cholesterins von rund 20% zusammen, das ist so ungefähr das Mittelmaß. Und diese LDL-Reduktion ist völlig unabhängig von Pleiotropeneffekten, von Statinen, die auch eine gewisse antiinflammatorische Wirkung und so weiter haben. Das heißt aber auch, in dieser Improve-It-Studie wurde gezeigt, also mit einer LDL-Senkung unabhängig von Statinen, dass hier eine, wenn auch vom Ausmaß her moderate, aber doch signifikante Risikosenkung, kardiovaskuläre Risikosenkung möglich ist. Das heißt, damit geht aus den Daten auch hervor, beim LDL-Cholesterin, je niedriger es ist, desto günstiger ist es für den Patienten. Wir haben schon gehört, dass die Plaque-Regression ja typischerweise erst bei unter 70 Milligramm pro Deziliter LDL-Cholesterin beginnt und darunter natürlich dann umso stärker ist. Und zum Beispiel Neugeborene haben ein LDL-Cholesterin so um die 40 Milligramm pro Deziliter, also das reicht offensichtlich auch aus. Ganz im Gegenteil, wir haben bis heute kein niedrigstes LDL-Cholesterin, wo wir sagen können, da müssen wir Sicherheitsbedenken haben. Ich habe jetzt diese Daten nicht mitgebracht, sie sind auch nicht ganz leicht zu lesen, aber diese ursprünglichen Daten von Goldstein und Brown, die die Affinität des LDL-Rezeptors beleuchtet haben, die würden eine komplette Sättigung des Rezeptors schon bei 1, 2, 3 Mikrogramm pro Deziliter umgerechnet im Serum haben. Das heißt, der LDL-Rezeptor ist ein extrem hochaffiner Rezeptor und selbst bei Werten, die wir hier sehen, vielleicht wenn wir einen Patienten auf 30, 25 Milligramm pro Deziliter heute senken können, haben wir keine Indikation, dass das diesen Mechanismus wesentlich stören könnte. Nun, und in diese Größenordnungen der LDL-Reduktion kommen wir de facto heute mit diesen PCSK9-Hämmern. Das Slide haben Sie schon gesehen in einer ein bisschen abgewandelten Form. Das wäre der ideale Mechanismus, den Goldstein und Brown entdeckt haben. Diese rezeptormediierte Endozytose, das heißt, das LDL wird gebunden, internalisiert, wird dann im Endosom getrennt vom LDL-Rezeptor und der LDL-Rezeptor geht zurück an die Plasmamembran und rezirkuliert so die ganze Zeit und so ist eine sehr effektive Aufnahme von LDL-Cholesterin in die Zelle möglich. De facto ist es so, dass eben dieses PCSK9-Protein, das ist ein Protein, das hauptsächlich aus der Leber stammt, aber auch aus anderen Quellen, das zirkuliert und das bindet sich an diesen LDL-LDL-Rezeptorkomplex und verhindert die Trennung des LDL-Rezeptors vom LDL im Endosom und damit wird der LDL-Rezeptor mit abgebaut. Wir haben heute zwei Antikörper, die das ganz spezifisch hemmen, das Evolocumab und das Alirocumab. Beides sind vollhumane Antikörper, das heißt, sie werden nicht vom Körper als fremd erkannt, weil die gesamte Struktur human ist. De facto gibt es bei beiden Antikörpern, wenn dann nur ganz niedrigtitrige und niedrig affine Anti-Drug-Antibodies, wie man das nennt, die Wirkung keinerlei beeinträchtigen. Wenn das PCSK9 weggefischt wird, dann haben wir wieder den idealen Mechanismus in Gang gesetzt und damit viele LDL-Rezeptoren auf der Oberfläche, sprich viel LDL kann aus der Zirkulation entfernt werden. Da gibt es auch genetische Modelle, es gibt Mutationen im PCSK9, wo diese nicht an den LDL-Rezeptor hier binden können und diese Patienten haben sehr niedriges LDL-Cholesterin und auch de facto keine kardiovaskulären Ereignisse. Nun, es wurde schon in der Diskussion angesprochen, wie gut ist jetzt diese LDL-Senkung basierend auf der Grundlage einer oralen Therapie? Und hier habe ich Ihnen Daten mitgebracht. Ich kann gleich sagen, Evolocumab und Alirocumab, die sind de facto kaum voneinander unterscheidbar. Und manchmal zeige ich die und manchmal jene Daten, aber Sie können sie beliebig austauschen. Wenn Sie hier, hier ist eine Studie mit Evolocumab, Sie haben hier zwei Basistherapien mit Hochdosis-Statin, hochintensiver Statintherapie, Atorva 80 und Rosuva 40 und hier klassische Varianten einer moderat intensiven Statintherapie, zum Beispiel Atorvastatin 10 oder Simvastatin 40 Milligramm und egal was Sie nehmen, Sie bekommen immer eine ca. 60-prozentige Senkung des LDL-Cholesterins zusammen. Das geht auch de facto ohne Basistherapie. Es geht auch, da gibt es nur sehr wenige Daten, unter Subanalysen von den Studien. Es geht auch, wenn Sie nur das Ezetimib dabei haben. Also diese 60% können Sie sich als Mittel merken. Tatsache ist, dass es aber eine interindividuelle Unterschiede gibt, wie stark dieser PCSK9-Mechanismus für die LDL-Erhöhung verantwortlich ist. Das heißt, hier gibt es durchaus Unterschiede vom Individuum zu Individuum, unterschiedliche Reaktionen. Das Mittel ist aber immer diese ca. 60%. Gut, es wird auch nicht nur das LDL isoliert natürlich verringert, sondern eben damit auch das Non-HDL-Cholesterin, das ist der Parameter, den wir heranziehen, wenn die Triglyceride erhöht sind, um hier das kardiovaskuläre Risiko besser abzuschätzen. Auch das ApoB, dieses Marker-Apolipoprotein der atherogenen Lipoproteine und was wir auch sehen, das Lipoprotein A, von dem wir auch noch einiges hören werden. Die hier aus dieser Laplace-Studie, die ich am Anfang gezeigt habe, die Nebenwirkungsraten, die sind wirklich vernachlässigbar. De facto das Einzige ist bei circa 1%, ich finde es jetzt gar nicht, gibt es Injection-Site-Reactions, ja, die gibt es natürlich nicht, wenn man nichts injiziert. In dem Fall wurde im Placebo natürlich auch was injiziert und damit hatten die auch 1% Injection-Site-Reactions. Ja, das kennen Sie schon, die Plaque-Reduktion, da möchte ich nicht drauf weiter eingehen. Ich möchte die Outcome-Daten, und die wurden im März publiziert, die Outcome-Daten mit dem ersten der beiden PCSK9-Hämmer mit Ihnen gemeinsam anschauen. Das ist die Fourier-Studie, die mit Evolocumab gemacht wurde. Die Odyssee-Outcomes-Studie ist noch im Laufen, die ist mit Alirocumab und erwarten wir Anfang kommenden Jahres. Was ist an der Fourier-Studie interessant? Wir haben hier ganz bewusst einen Mix aus Patienten mit verschiedenen kardiovaskulären Erkrankungen, also Myokardinfarkt, aber auch peripherarterielle Verschlusskrankheit, eine typischerweise vernachlässigte Population, muss man sagen, und Patienten, die einen Insult hatten. Also wir können hier Daten für verschiedene kardiovaskuläre Stromgebiete hier generieren. Die LDL-Senkung hier von 92 Milligramm pro Deziliter auf rund 30 Milligramm pro Deziliter, also wir haben wieder diese 60%, die ich Ihnen schon gesagt habe, die sehr gut reproduzierbar sind in der Gruppe. Und Sie sehen auch hier, dass dieser Effekt anhält, es gibt keine Effektminderung über die Jahre. Wie ist das Outcome? Das Outcome war hier im primären Endpunkt, das ist ein 5-Punkt-Mess gewesen, eine 15-prozentige Risikosenkung. Und das war ein bisschen enttäuschend, weil man ja wusste, wie stark die das LDL senken, aber dazu gibt es ein paar Hintergründe. Und einer der Hintergründe ist, dass wie wir schon von den Statinen wissen, gibt es eine Wirkung auf die kardiovaskulären Endpunkte erst nach einem Jahr. Da sieht man auch hier so wirklich eine Trennung, gibt es erst nach 12 Monaten. Das liegt einfach daran, wie wir jetzt schon von der Plaque-Komposition wissen, dass es hier eine Zeit braucht, bis sich der Plaque neu strukturiert und dann eben erst auch diese Ereignisse verhindert werden können. Diese Studie hat mehr Ereignisse generiert, als man, oder die Ereignisse schneller generiert, als man das gedacht hat. Und damit war die Beobachtungsdauer deutlich kürzer als ursprünglich gedacht. Und wir haben eine mittlere Beobachtungsdauer von nicht einmal 30 Monaten. Und damit ist der Anteil des ersten Jahres, wo praktisch nicht viel passieren kann, relativ höher. Und das hat man auch herausgerechnet. Und hier die Hazard Ratio im ersten Jahr und in den folgenden Jahren, und Sie sehen hier im primären Endpunkt eine knapp 20-prozentige Senkung und der Key Secondary Endpunkt, das ist der klassische 3-Punkt-Mess mit Schlaganfall, Herzinfarkt und kardiovaskulärer Tod, da haben wir ab dem zweiten Jahr eine 25-prozentige Risikosenkung. Und das muss in Anbetracht dessen, dass man diesen Patienten ja nichts mehr weiter anbieten konnte. Die waren gut statintherapiert, die hatten ein LDL von 90 und on top of hat man diesen Patienten eine weitere 25-prozentige, on the long run eine weitere 25-prozentige Risikosenkung anbieten. Diese Medikamente sind relativ teuer und werden typischerweise alle 2 Wochen injiziert und deswegen hat der Hauptverband vor knapp einem Jahr eine Regelung beschlossen, wo es bestimmte Stoffwechselzentren gibt, die das erst verordnen dürfen. Das hier sind die Zentren in Wien, da sind wir auch dabei. Und wo wir diese Anträge prüfen, wir haben so ein Formular entwickelt, das genau den Erstattungstext abbildet, der ist leider sehr lang und wo es im Endeffekt ist die Erstattung derzeit beschränkt auf Patienten, die bereits eine klinisch manifeste atherosklerotische Erkrankung haben, aber auch zum Beispiel Statinunverträglichkeit bei so einer Erkrankung. Nun, was können wir Neues erwarten? Das möchte ich Ihnen einfach hier beispielhaft geben. Es passiert derzeit wirklich sehr viel am Lipidsektor. Hier nochmal was zum PCSK9. Jetzt ist ja der monoklonale Antikörper ja nur eine Möglichkeit, das PCSK9 zu senken. Und man hat jetzt eine sogenannte siRNA entwickelt. Das heißt, wenn eine RNA eine bestimmte Struktur hat, bestimmte Sequenzen hat und Begleitstrukturen, dann wird eine RNA-Interferenzkaskade in Bewegung gebracht und die führt dazu, dass spezifisch bestimmte RNAs in der Zelle abgebaut werden. Und das hat man gemacht eben für das PCSK9. Dadurch wird das PCSK9-RNA abgebaut, es kommt weniger PCSK9 in die Zirkulation und damit möchte man den gleichen Effekt simulieren wie dieses Abfangen des PCSK9 mit einem monoklonalen Antikörper, so wie wir das hier sehen. Nun funktioniert das, man kann sagen, es funktioniert viel besser als gedacht. Und das ist die Phase 1 Studie, das Medikament hier heißt Inclisiran, also die Substanz, das gibt es noch nicht, das Medikament, ja, das ist die Substanz hier und da hat man über 4 Wochen die Substanz verabreicht, das ist, Sie müssen nicht die einzelnen Kurven differenzieren. Das Wichtigste ist, dass die Patienten ja nur 4 Wochen lang, also 30 Tage Medikament bekommen haben und dann hat man die Patienten einfach mal nachbeobachtet und de facto sind die weiter unten geblieben. Und das hat man dann hier ist das PCSK9-Level, ich zeige Ihnen jetzt die LDL-Cholesterin-Levels von der Phase-2-Studie. Man hat ja daraus gelernt, dass offensichtlich ist dieser Effekt sehr langdauernd, diese siRNA bleibt offensichtlich sehr lang in der Leberzelle liegen und kann dort führt zum RNA-Abbau dort. Und das sehen Sie hier, jetzt gibt es nur noch 2 Injektionen im Abstand von 3 Monaten, und hier haben Sie auch weiterhin einen anhaltenden Effekt. Also hier ist sicher dadurch, dass wir jetzt schon wissen, die PCSK9-Hemmung hat einen Einfluss auf kardiovaskuläre Ereignisse, ist es hier eine extrem interessante Entwicklung, dass man vielleicht bald nicht mehr alle 2 Wochen ein Medikament geben muss, vielleicht nur alle 3 Monate. Noch kurz zum Lipoprotein A. Das ist ein LDL-Cholesterin, das ein zusätzliches Apolipoprotein A geladen hat, das in die Gerinnungskaskade oder Fibrinolysekaskade eigentlich eingreift und das deutlich aggressiver macht, das LDL. Das ist mit einem erhöhten kardiovaskulären Risiko verbunden und wir haben bei den PCSK9-Hämmern diese rund 30-prozentige Senkung des Lp-a gesehen. Das Lp-a kann sehr hohe Werte erreichen, wie wir sicher auch noch hören werden von Professor Derfler. 30% ist dann gar nicht so viel, wenn man ein Vielfaches über den Normalwerten ist. Und da gibt es auch eine neue Technologie, eine Antisense-Oligonukleotid-Technologie, die man sich hier gegen dieses ApoA nun eingesetzt hat, wo also ein RNA-Strang oder ein Oligon ist nicht unbedingt ein DNA-Strang, sich an die RNA dranlagert und damit bewirkt, dass die RNA abgebaut wird. Und da hat man hier verschiedene Vektoren konstruiert und hier in dem zweiten Vektor, der ist extrem leberspezifisch, sehen Sie eine sehr starke Wirkung des Lipoprotein A-Abfalls. Sie sehen das hier, das Lipoprotein A geht hier um 75% zurück durch die Injektion eines solchen Oligonukleotids. Hier sind wir noch früher in der Entwicklung, aber Sie sehen, dass auch hier sehr interessante Ergebnisse zu erwarten sind. Das LDL selber verändert sich natürlich nicht sehr. Dann CETP-Inhibitoren möchte ich nur ganz kurz erwähnen, die waren sehr lange als HDL-Steigerer sehr en vogue und man hat, bevor da die ersten beiden ausgeschieden sind, weil sie entweder keine Wirkung oder schlechter waren, an 2 hat man große Hoffnungen geknüpft, das Evacetrapib und das Anacetrapib, weil die nicht nur das HDL enorm steigern, sondern auch das LDL etwas senken. Und da sind wir aber jetzt auch eines Besseren belehrt worden. Es funktioniert zwar die HDL-Steigerung, die LDL-Senkung hat auch funktioniert, die ist aber nur moderat ausgeprägt hier, aber an den Outcomes hat sich nichts geändert und das liegt wahrscheinlich daran, dass der Blutdruck gestiegen ist, etwas, was man schon bei der ersten Substanz gesehen hat, aber als Off-Target-Effekt interpretiert hat. Wichtig ist auch, dass das CRP, wir haben schon gehört, das ist eine immunmedierte Erkrankung, die Atherosklerose, dass die unter der Behandlung sogar ansteigt. Das heißt, möglicherweise hat man hier einen proinflammatorischen Effekt. Zusammenfassend sind nach wie vor Statine natürlich aufgrund dieser wirklich ausgiebigen Datenlage der Hauptpfeiler einer LDL-Cholesterinsenkenden Therapie. Wir haben für das Ezetimib nun Outcome-Daten, jetzt auch für den PCSK9-Hemmer Evolocumab. Und diese PCSK9-Hemmer, sie werden nur in der Sekundärprävention derzeit erstattet und unter bestimmten Voraussetzungen und die über ein Erstverordnungszentrum laufen. Neue Entwicklungen haben wir gesehen, PCSK9-Hemmung durch RNA-Interferenz und Lipoprotein-A-Senkung durch Antisense-Oligonukleotide. Es gibt noch andere Entwicklungen, die möchte ich jetzt nur erwähnen, das Angiopoietin-like-3 bei der homozygoten FH zum Beispiel und da gibt es auch andere Antisense-Oligonukleotide für die homozygote FH und ApoC3 als Antisense-Oligonukleotid bei sehr hohen Triglyceridwerten. Und damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.